Liebe Gemeinde, schon seit längerer Zeit beklagen verschiedene Journalisten, Soziologen, Pädagogen und andere Gesellschaftsbeobachter, dass unsere Gesellschaft immer infantiler wird. Also übersetzt, dass unsere Gesellschaft immer kindlicher wird. Das bedeutet nicht in einem Sinne von immer kinderfreundlicher, sondern dass die Erwachsenen immer mehr werden wie Kinder. Dass das ein großes, großes Problem ist, weil Erwachsene immer weniger wie Erwachsene sind oder wie Erwachsene sein sollten, sind. Und umgekehrt, Kinder von Erwachsenen immer mehr zu Erwachsenen gemacht werden. Wir können sagen, die Rollen werden sozusagen auf den Kopf gestellt. Eine andersrum Welt. Was, wenn wir ein paar Sekunden drüber nachdenken, vielleicht noch ganz witzig sein könnte, eine Welt, in der die Kinder die Erwachsenen sind und umgekehrt, ist in der Realität ziemlich unglücklich, ziemlich traurig und ziemlich problematisch. Was bedeutet überhaupt Erwachsensein? Das ist ja die entscheidende Frage. Weil ich kann ja sagen, in meinen Augen bin ich erwachsen. Und du wirst mir vor, ich wäre infantil, ich würde mich wie ein Kind benehmen oder wie ein Kind denken und handeln. Also ich bin für mich erwachsen. Wir müssen klären, was bedeutet Erwachsensein ein Stück? Erwachsen sein bedeutet vor allem reif sein. Bedeutet unter anderem die Wünsche, die man hat, aufschieben zu können. Die Wünsche, die man entwickelt, die jeder Mensch hat, zu sortieren in gute Wünsche und schlechte Wünsche. Und Wünsche, die ich mir jetzt erfüllen kann und die ich zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht mir erfüllen kann oder erfüllen lassen kann. Das heißt, eine infantile Gesellschaft bedeutet unter anderem, wenn die Erwachsenen immer nur an jetzt denken, dann wird es eine schlimme Zeit. Wenn die Erwachsenen immer nur an jetzt denken. Wenn man als Kind immer nur an jetzt denkt, ist das erstmal normal. Aber es gehört zum Erwachsenwerden dazu, dass man auch dran denkt, der Tag ist noch lang und morgen ist noch ein Tag und ich habe noch Aufgaben zu erledigen und es sind noch Sachen wichtig. Wenn ich jetzt das tue, ist das schlecht für morgen oder für nächste Woche. Und umso größer und hoffentlich reifer man wird, umso besser kriegt man das hin. Und umso kleiner man ist, umso mehr ist das auch noch okay, dass man sagt, ich möchte doch aber gerne jetzt. Auch wenn man nicht immer den Wunsch erfüllt kriegt. Also, die infantile Gesellschaft. Das Problem ist, die Erwachsenen, wenn sie so etwas mitmachen, sorgen nicht mehr gut für die Zukunft. Und die Kinder bekommen auf einmal die Rolle von einem Erwachsenen, die die Entscheidung treffen müssen, was sie aber noch gar nicht machen können bei vielen Sachen, weil sie noch nicht die Reife haben, weil sie halt eben noch nicht erwachsen sind, weil sie noch nicht so lange auf der Erde sind, noch nicht so viele Sachen gelernt haben, auch nicht so viel Macht haben. Rollen auf den Kopf stellen ist ein Problem. Infantile Gesellschaft, die Gesellschaft der Kindererwachsenen ist keine schöne. Einer, der häufig darüber schreibt, noch in so manchen Talkshows dazu sitzt, ist der Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff. Unter anderem hat er das Buch verfasst, Lasst Kinder wieder Kinder sein, oder noch bekannter, Warum unsere Kinder Tyrannen werden. Und er beschreibt genau letztlich das, dass manche Erwachsene Kinder behandeln, als wären sie schon erwachsen, was den Kindern sehr, sehr schlecht tut, was ihren Seelen sehr schlecht tut, ihre ganzen Entwicklung schlecht tut und sie in ein Baby-Denken zurückhält. Und das kann nur passieren, weil manche Erwachsene selber noch auf dem Stand von einem Kleinkind hängen geblieben sind, was ihre Gefühle, ihre Entscheidung und ihre Disziplin betrifft. Also, wir sehen, mangelnde Reife kann ein echtes Problem sein. Mangelnde Reife gefährdet Sicherheit, gefährdet das ganze Zusammenleben und macht das Leben traurig und misslungen. Deshalb ist es wichtig, dass wir alle danach streben, reifer zu werden. Egal, ob wir 7 oder 8 Jahre alt sind, ist wichtig zu sagen, nee, ich will nicht immer 7 oder 8 bleiben, auch wenn es jetzt schön ist. Ich will auch nicht 9 oder 10 bleiben, sondern ich möchte groß werden. Ich möchte werden wie mein Papa oder wie meine Mama. Ich möchte schlauer werden, stärker werden, gute Entscheidungen treffen. Das ist gut für euch als Kinder, aber auch für Erwachsenen. Wir sollen danach streben, immer reifer zu werden, immer erwachsener zu werden. Ein Erwachsener bedeutet hier nicht einfach irgendwie spießig und langweilig und immer nur ernst. Das bedeutet nicht erwachsen, sondern dass wir immer mehr auf das große Ganze schauen. dass wir darauf schauen, dass was wir heute sagen und denken und wollen und machen, das hat Einfluss auf morgen und übermorgen und auch auf unsere Ewigkeit. Also, wir alle sollen danach streben, dass wir Reife erlangen, dass wir reifer werden. Letztlich, dass wir alle noch erwachsener werden. In unserem heutigen Predigttext geht es letztlich um die Reifefrage. Der Titel unserer Predigt, das beweiskräftige Leben mehr als ein Vorsatz, ist angelehnt an das, was Gerhard Meyer in seinem sehr, sehr guten Kommentar zum Jakobusbrief dazu schreibt. Er bezeichnet diesen Abschnitt als den Abschnitt über die Beweiskraft des eigenen Lebens oder die Beweiskraft des eigenen Zeugnisses. Und ich denke, das ist sehr, sehr gut zutreffend. Ich lese unseren Text jetzt, wie ihr ihn auch auf dem Gottesdienstzettel abgedruckt findet. Er ist heute sehr kurz, aber sehr knackig. Jakobus 3, Abvers 13. Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommen. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen. Sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Und Herr, bitte mach uns jetzt deutlich, was du mit diesem Text meinst, Herr, wenn du hier über die Reife oder Unreife von uns sprichst. Und Herr, bitte hilf auch, dass wir uns selbst gut einordnen können, in einem guten, objektiven Sinne. Und Herr, lass uns bitte reifer werden. Egal, wo wir stehen, lass uns reifer und erwachsener im Glauben werden. Amen. Unser erster Vers, der Vers 13, ist so etwas wie die Einleitung. Der ganze Text ist wiederum die Einleitung zu einem größeren Abschnitt, wo es sich um diese Thematik dreht. Vers 13, noch einmal. Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommen. Der Reifetest. Was ist der Reifetest eines Christen? Das sind deine Werke. Das sind meine Werke. Das ist unser Reifetest. Wir haben gesehen, Jakobus erklärt einige Verse vorher, dass unsere Werke uns helfen können, um zu klären, wo stehen wir geistlich? Sind wir bei Gott? Sind wir im Glauben? Sind wir errettet? Oder sind wir religiös und interessiert? Wenige Verse vorher macht er deutlich, dass unsere Werke uns kein bisschen retten. Das haben wir uns intensiv beschaut im letzten Jahr. Er behauptet nicht, dass unsere Werke irgendetwas zu unserer Rettung beitragen. Nein, aber unsere Werke sind so etwas wie das Atmen unseres Glaubenslebens. Also wenn du dich fragst, lebe ich noch? Pass mal auf, ob du noch atmest. Wenn du nicht mehr atmest, ist irgendwas nicht in Ordnung. Wenn du dauerhaft nicht mehr atmest, bist du nicht mehr lebendig. Aber dann fragst du dich das wahrscheinlich auch gar nicht. Wenn du merkst, ich atme noch, ich heuchle wieder, bleib so ein bisschen komisch und habe ein bisschen Schnappatmung. Das ist nicht gesund. Das ist nicht zukunftsträchtig. Such dir Hilfe, auf jeden Fall. Kümmer dich darum. Aber du bist eindeutig lebendig. Also der Prüfstein, bin ich ein Christ oder bin ich kein Christ? Ich darf mal auf das Buch von Pastor Nessvogel hinweisen, was jetzt gerade erschienen ist. Wann ist ein Christ ein Christ? Da geht es genau um diese Frage. Und ein sichtbares Zeichen für uns selbst auf jeden Fall, das sind unsere Werke. Tue ich wirklich Werke des Glaubens? Betrachte ich sie richtig? Kategorisiere ich das richtig? Sind das echte Werke aus dem Glauben heraus? So wie das Atmen eines Kindes. Das gehört ganz einfach mit dazu. Sonst ist was in Unordnung. So, und jetzt unsere Werke als unser Reifetest. Jakobus macht uns deutlich, ja, du bist ein Christ. Du bist wirklich lebendig, geistlich lebendig. Du hast wirklich echte Bekehrung erlebt. Schau auf deine Werke und du kannst ablesen, wie erwachsen bist du als Christ. Egal, ob du erst einen Tag im Glauben bist oder schon 30 Jahre. Es kann sein, dass du in eine geistliche Babyphase zurückgefallen bist oder hängen geblieben bist. So wie wir es bei Herrn Winterhoff lesen von Erwachsenen, die 30, 40 Jahre lang auf der Erde leben, einen Schulabschluss hingekriegt haben, arbeiten, gehen, ihr Leben irgendwie hinkriegen, aber andererseits in bestimmten Dingen denken wie ein Baby oder wie ein Kleinkind. Das gibt es auch geistlich. Und der Jakobus weist einfach darauf hin, hey, das kannst du auch an den Werken erkennen. Was sind das für Werke, die du hervorbringst? Der Reifetest, deine Werke. Und er fragt am Anfang, wer ist weise und verständig unter euch? Man könnte es auch etwas anders übersetzen und sagen, wer sind unter euch die Weisen und Verständigen? Also als Titel, als Bezeichnung für eine bestimmte Personengruppe. Also, wer von euch gehört zum Club von den Weisen und Verständigen? So könnte man es etwas flapsig runterbrechen. Ja, darum geht es. Und es spricht einiges dafür, dass sich auch schon in den ersten Gemeinden bestimmte Geschwister so bezeichnet haben, auch nach außen hin. Dass sie gesagt haben, also pass auf, ich bin einfach so ein richtig reifer, gestandener, verständiger Christ. Du nicht, erzähl du mir nichts. Ich habe den Durchblick und du scheinbar nicht. Also, die sich sehr hochmütig aufgespielt haben mit ihrem geistlichen Reifegrad. So wie Jakobus diese Frage so scharf da reinschmeißt, wer von euch gehört denn zu diesem Club von den geistlichen Supermännern? So könnten wir es noch schärfer sagen. Wer gehört denn dazu? Das spricht sehr dafür, dass es tatsächlich gewisse Gruppen gab, die sich so verstanden haben. Extrem Hochmütige, die sagen, wir wissen halt einfach viel mehr als ihr. Und ihr braucht uns auch gar nichts erzählen. Wir erzählen euch, wie die Problemlage ist. Geistlicher Hochmut. Und das ist ein zeitloses Problem. Das ist nicht nur erstes Jahrhundert nach Christus. Das ist ein zeitloses Problem. Wie kommt das zustande? Wie kommt es zustande, dass Christen, die, soweit man es ermessen kann, wirklich Christen sind, sich so völlig selbst einschätzen? Das liegt einfach daran, dass wir immer noch den alten Adam in uns haben, dass wir immer noch auf Erden sind, dass wir zwar schon die volle Erlösung haben in dem Sinne, dass wir, wenn wir Christen sind, wissen, wir kommen in den Himmel und wir wissen, der Heilige Geist wirkt in uns. Aber wir sind noch in der gebrochenen Welt und wir sind noch mit unserer gebrochenen Natur konfrontiert und wir sind in diesem Sinne noch angefochten, ganz stark von uns selbst. Ist die Frage, wer ist weise? Wer ist wirklich weise? Also die Weisen und die Verständigen, wer ist wirklich weise? In Sprüche 1, die Sprüche sprechen viel von der Frage, was ist Weisheit? Wer ist die Weisheit? Und wie sollten wir mit der Weisheit umgehen? Sprüche 1, Vers 7 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also die Gottesfurcht ist der Anfang von echter Erkenntnis. Und dann der Kontrast, die Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Und da sehen wir schon, dass diejenigen, die sich als weise und verständig bezeichnen, ein Kernattribut sozusagen auf den Kopf stellen. Indem sie sich als besonders schlau selber darstellen und sogar so bezeichnen scheinbar, verschließen sich letztlich der Unterweisung und sehen ihre Position vor Gott auch nicht wirklich realistisch. Also wir können sagen, eine klassische Fehleinschätzung von sich selbst. Woher kommt die Weisheit? Sprüche 2, Vers 6. Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Da haben wir es wieder. Also Gott ist die Quelle von Weisheit. Und aus seinem Mund, wir könnten sagen aus seinem Wort, aus dem, was er sagt und uns überliefert hat, daher kommt Erkenntnis und Verständnis. Und jetzt geht es in den nächsten drei Versen, 14, 15, 16, um den unreifen Christ. Also wie ist das, wenn ich mich nicht zuerst von dieser Weisheit, deren Quelle Gott ist, leiten lasse, wenn ich meine eigene Weisheit, mein eigenes Verständnis hier einbaue, auf was für einen Irrweg werde ich dann geführt weil fühle ich mich letztlich selbst, das Problem des unreifen Christen. Vorher müssen wir uns aber noch einmal klar machen, was ist verständig? Was bedeutet verständig sein? Es geht um ein vorangeschrittenes Verstehen aus Gott heraus. Also das heißt, ich habe Informationen, ich habe einzelne Infos und um die richtig zu bewerten, um die richtig zu sortieren, um damit überhaupt was anzufangen, dafür brauche ich das Verständnis. Also ihr kennt das heute, Informationsgesellschaft, überall Internet, Google sagt mir alles, ganz viele Infos, das macht mich aber kein bisschen weise. Wikipedia macht mich kein bisschen weise. Das ist einfach nur ein riesen Müllberg aus Informationen, der respektive gut sortiert ist. Das ist der Unterschied zum Müllberg. Ansonsten sind es einfach nur Infos. Verständnis, verständig sein bedeutet, ich kann diese Infos in das große Ganze einordnen. Ich kann bewerten, das ist eine wertvolle Information und das ist Trash, das ist Müll, das brauche ich nicht. Unnützes Wissen. Und das bedeutet im Zusammenhang von dem und dem und dem das große Ganze. Das ist wichtig. Also nochmal, wir können das Internet abstöpseln, wenn wir nur einzelne Informationen daraus benutzen. Wir können letztlich unsere ganze Informationskultur begraben, wenn wir kein Verständnis haben, um die Sachen richtig bewerten zu können. Information ist nicht neutral. Und das meint dies verständlich. Es geht nicht darum, dass diejenigen, die sich als weise und verständlich bezeichnet haben, dass die dumm sind, dass sie einen niedrigen IQ haben oder dass sie völlig irre sind. Darum geht es nicht. Aber sie haben ein falsches System, um Informationen in ein großes Ganzes einzuordnen. Das gehört mit dazu. Und da sehen wir, Weisheit und Verständnis sind letztlich Synonyme. Denn Weisheit bedeutet, aus Wissen das große Bild zusammensetzen zu können. Also ohne Metaebene taugt das alles nichts. Jetzt schauen wir auf den unreifen Christen. Vers 14. Wenn ihr aber bitteren Neid, und das Wort für Neid kann auch bedeuten, wenn ihr bitteren Eifer oder bittere Eifersucht und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Also Jakobus sagt, wenn in eurem Herzen wieder was vom alten Programm läuft, wenn euer altes Naturprogramm da wieder läuft, dann rühmt euch nicht. Wir können auch sagen, dann gebt nicht an, wie geistlich erwachsen ihr seid. Weil letztlich lügt ihr damit gegen die Wahrheit. Ihr zeigt damit letztlich, dass ihr geistliche Kleinkinder seid. Nochmal, also bittere Neid oder bittere Eifersucht und Selbstsucht. Das sind die klassischen Attribute von einem Kleinkind. Der hat das aber, ich habe das nicht. Und wann kriege ich was? Und ich will jetzt aber. Klassische Kleinkind-Trotzphase. Mussten wir alle mal irgendwann durch. Aber wenn ich geistlich da drin hängen bleibe, dann ist das ein ernstes Problem. Er sagte, dann prahlt nicht damit, wie groß und reif und erfahren ihr seid, wenn dieses Programm bei euch läuft. Und er macht zum anderen auch klar, ja, ich kann ein Christ sein und es läuft trotzdem eine ganze Zeit bei mir dieses falsche Programm. Das ist nicht gut, aber das kann sein. Und wie Jesus selbst redet auch Jakobus letztlich nicht vom Verhalten, sondern vom Herzen. Also nicht das, was ich tue, ist das eigentliche Problem. Das ist nur die Auswirkung. Wenn ich eine Entzündung auf der Hand habe, ist letztlich das, was ich hier sehe, nicht das Hauptproblem, sondern irgendwelche Keime, Viren, Bakterien. Ich bin medizinisch viel zu unbeflissen, um das vernünftig zu erklären. Aber das, was ich sehe, ist eigentlich nicht das Problem, sondern nur die Auswirkung. Wie der Husten bei der Erkältung. Der Husten ist eigentlich nicht das Problem, sondern nur das Symptom. Und Jakobus, wie Jesus selbst erklärt, zeigt immer darauf hin, hinter der Fassade, das Herz, das, was deine eigentliche Motivation ist, da ist die Problemquelle. Letztlich, es bringt nichts, an dem äußeren Verhalten rumzudoktern. Das ist nur ein sichtbares Zeichen von dem inneren Problem. Wenn ich Husten habe, weiß der Arzt, okay, das und das ist wahrscheinlich das Problem. Das können wir bekämpfen, aber eigentlich bekämpfen wir nicht den Husten. Und es ist sogar noch mehr als ein Rückfall in eine Kleinkinderphase, in eine geistliche Kleinkinderphase, sondern eigentlich Rückfall in eine vorgeburtliche Phase. Also gibt es bei uns ansonsten menschlich nicht, geistlich gibt es das. Wir fallen in ein Stadium zurück, eigentlich vor unserer geistlichen Geburt. Also wir benehmen uns wie vor unserer Geburt, als wir noch natürliche Menschen waren. Schauen wir uns nochmal diese beiden Begrifflichkeiten an, mit denen Jakobus das charakterisiert. Der bittere Neid, also nochmal, kann auch bitteren Eifer oder bittere Eifersucht bedeuten und Selbstsucht. Das ist so das übliche Menschenprogramm. Das ist das Normalprogramm. Das kennen wir alle. Damit haben wir alle gelebt. Das ist normal. Also, das Programm Ich, Mir, Meine, Mich. Es geht um mich. Und Neid oder bittere Eifersucht ist letztlich eine Folge von Selbstsucht. Also wir sehen wieder so ein paar, die ganz eng zusammenhängen. Also wenn ich süchtig nach mir selber bin, das heißt ja Selbstsucht, ich bin süchtig nach mir selber, dann entsteht automatisch Eifersucht. Dann bin ich automatisch neidisch. Oder andersrum. Immer wenn ich neidisch bin, kann ich letztlich erkennen, hey, ich bin gerade auf einem Selbstsüchtigkeitstrip. Ich denke, warum kriegt der das und ich nicht? Warum wird der mehr beachtet als ich? Warum? Dann merke ich, hey, jetzt läuft wieder das Selbstsuchtprogramm bei mir. Das ist geistlich noch vor Babyalter eigentlich. Hey, was ist denn los? Da sollte ich doch eigentlich schon längst drüber hinweg sein. Es soll halt eben nicht normal sein, dass wir in einem Baby- oder Vor-Baby-Stadium stecken bleiben. Stellen wir uns vor, das würde bei unseren Kindern passieren. Und wir kapieren das. Stellt euch vor, ihr schaut auf eure Kinder und eure Kinder sind 5 oder 7 oder 10 Jahre alt und ihr erkennt die Diagnose, mein Kind ist sozial, emotional auf der Stufe von einem 3-Jährigen oder 2-Jährigen. Sagt ihr, das ist nicht gut, da müssen wir was machen. Das können wir nicht so lassen, können wir nicht sagen, na ja, mein Kind ist halt anders, das benimmt sich halt wie ein Kleinkind. Obwohl es 3-mal so alt ist. Das ist eine Not, da muss was passieren. Und so ist das geistlich auch. Und der Schreiber des Hebräerbriefs beklagt das auch bitterlich, dieses Problem. Er sagt, denn obwohl ihr der Zeit nach Lehrer sein müsstet, also obwohl ihr eigentlich schon längst erwachsen sein müsstet, schon Lehrer, schon in dem Stadium, wo ihr andere belehrt, unterrichtet, unterweist, in dem Sinne, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Also ihr habt euch zurückentwickelt in Babys. Das ist genau diese Situation. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen. Der Hebräerbriefschreiber macht deutlich, das sollte nicht so sein. Das müssen wir angehen. Es ist nicht so, dass ich halt so ein Typ bin, der immer so auf so einem Kleinkindniveau geistlich bleibt. Und da sind die anderen, das sind so die Theologen, die werden... Nein! Nein, 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 nein! Gottes Wort macht klar, alle sollen erwachsen werden. Alle sollen weiter reifen. Das ist keine Challenge untereinander. Wer ist jetzt der reifste Christ? Das ist ja gerade das Problem von den Bezeichneten. Dass sie meinen, ja, wir sind halt die Oberchristen und wir sind die ganz Schlauen. Nein, aber wir sollen nicht stehen bleiben. Es passt nicht zu einem geistlichen Leben, dass wir auf unserem geistlichen Stand verharren. Sagen, jetzt bin ich aber geistig reif genug, jetzt bin ich aber fertig. Jetzt läuft so der Alltag halt so dahin und ich gehe mal in die Gemeinde und ich gucke mal ein bisschen in die Bibel und mache dies und das und jenes. Nein. Erinnert euch daran, wie es war, als wir Kinder waren. Ihr sagt dann, ja, es ist auch schön, dass man jetzt spielen kann, aber wenn ich erstmal groß bin, dann will ich das und das machen. Und die Jungs haben sich gedacht, und irgendwann bin ich mal ein starker Mann. Und kann dies und das und jenes machen. Die Mädels haben gesagt, irgendwann bin ich eine richtig tolle Frau, richtig erwachsen. Boah, super. Da haben danach gestrebt, groß zu werden. Aber der unreife Christ verharrt im Stadium des ganz, ganz Kleinen. Nochmal, die Selbstsucht, also die Sucht nach mir selbst, bedeutet, alles dreht sich worum? Um meine Wünsche, um meine Probleme, um meine Bedürfnisse, um meinen Willen. können wir so lange, lange fortsetzen, können wir so eine innere Liste machen. Und das ist immer auch der Hinweis, weil wir werden immer wieder in diese Richtung gehen, solange wir hier auf Erden sind auf jeden Fall. Und egal wie geistlich erwachsen wir werden, es kommt immer wieder mal so ein Gedanke nach vorne und wird mächtig. Aber umso reifer wir werden, umso weniger soll das werden, umso früher sollen wir das erkennen. Und sagen, nein, das ist keine gute Art zu denken und erst recht nicht danach zu handeln. Ja, ich weiß noch, als ich geistlich ein Kleinkind, ein Baby war, und gesagt, ich will jetzt. Dann wie ein Baby gesagt, ich will jetzt essen, ich will jetzt Aufmerksamkeit. Bläh. Gut, wissen wir noch, so war es mal. Aber ich bin doch jetzt hoffentlich ein bisschen erwachsener geworden in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten. Es geht nicht um meine Wünsche, meine Probleme, meine Bedürfnisse, meinen Willen, weil das ist das alte Programm. So habe ich früher gelebt. Das ist doch der Normalfall. Ich habe mich doch nur um meinen Krams gekümmert und um den von anderen, wenn es für mich ein Vorteil war. Ja klar, ich habe mich um die Menschen gekümmert, die nett zu mir sind, die ich nett finde, mit denen ich schöne Zeiten habe. Das ist das normale Programm. Es ist normal, dass ich mich bemüht habe und Disziplin entwickelt habe, wenn ich einen Vorteil dadurch habe. Das ist ganz normales menschliches Programm. Aber wo dieses Programm noch läuft oder wieder läuft, behaupte nicht, geistlich erwachsen zu sein. Und was sagt Jakobus? Denn sonst lügst du gegen Gottes Wahrheit. Also das ist richtig krasse Formulierung, der ihr hat. Sonst lügt ihr gegen Gottes Wahrheit, wenn ihr sagt, ihr werdet erwachsen, dabei seid ihr im Kleinkindniveau. Es dreht sich dauernd nur um dich und du tust, als wärst du ein Erwachsener. Ist egal, ob du 2 Meter groß und breit bist und einen dicken langen Zottelbart hast, das macht gar keinen Unterschied. Wenn du geistlich trotzdem auf dem Kleinkindniveau bist, ist egal, wie deine Fassade ist, wie toll du auftrittst. Du lügst gegen Gottes Wahrheit, wenn du diese Selbsteinschätzung anhand deiner Werke und letztlich anhand deiner Herzenshaltung nicht vornehmen lässt. Wenn es denn so ist, wenn du sagst, ja, das ist noch ziemlich oft ziemlich mächtig in mir und vielleicht kriege ich es auch gut hin, das geistlich zu verpacken. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ja, ich schaue vor allem darauf, was andere kriegen und ich nicht. Und ich schaue darauf, was ich will und wie ich es erreiche und wie ich vielleicht ganz geschickt manipulieren kann, um das hinzukriegen und beeinflussen. Aber letztlich ist es diese Herzenshaltung, ich. Erkenne an, dass du gerade eine persönliche Kleinkindphase hast, eine geistliche. Das musst du nicht irgendwo öffentlich verkünden, aber das musst du vor dir selbst und vor Gott eingestehen. Und ja, oder wenn ich das und das mache, oder wenn ich in dieser oder jener Gesellschaft bin, dann falle ich besonders in so ein Kleinkind-Denken zurück. Halt den Ball ganz flach, könnten wir heute sagen. Das, was Jakobus sagt. Rühmet euch nicht, sonst lügt ihr wieder die Wahrheit. Also halt mal den Ball ganz flach. Vor allem dann, wenn es in deinem Denken, in deinem Reden, in deinem Wünschen, in deinem Handeln immer nur um dich geht. Dann nimm das ernst und nimm das Problem in Angriff. Er sagt, das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt. Er sagt, dieses an mich denken, das ist keine Weisheit von Gott. Das ist nichts, wo Gott sagt, das ist gut und richtig und schlau. Das ist genau das Gegenteil davon. Also, versuch das nicht geistig zu verpacken. Das taugt nicht, das macht auch eigentlich noch viel, viel schlimmer. Das macht ein schlechtes Zeugnis zum einen und das hält dich vor allem in deinem Problemstadium. Mach das nicht. Diese Weisheit, die immer nur auf mich zeigt, ist eine, er sagt, irdische, seelische, dämonische. Also irdisch, eine weltliche. Das ist das Programm, was wir hier in der Welt beigebracht kriegen. Lerne dich selbst zu lieben. Ich habe ganze Zeit eine Therapeutenausbildung gemacht. Und der Kern von jeder Therapeuten-Session sollte letztlich sein, nimm dich an, wie du bist, lern dich selbst zu lieben, du bist wundervoll, alle Lösungen stecken in dir. Das ist Betrug, das ist keine Weisheit von oben, das ist Weisheit von unten, das ist weltliche Weisheit. Das ist nämlich unser Kernproblem. Also Vorsicht, Betrug. Und egal, wer dir das irgendwie geistlich verkauft, das ist weltlich. Das gibt es im geistlichen Gewand. Das gibt es in psychologischer Seelsorge, sogenannter psychologischer Seelsorge. Das ist nicht von oben. Das gibt es in innerer Heilung. Das ist ein übelster esoterischer Mummenschanz. Begründet in der tiefen Psychologie, mit ein bisschen Jesus hineingekippt, aber nicht der Jesus der Bibel. Das ist weltlich. Lern dich selbst zu lieben. Ja, sei weiterhin ein Kleinkind. Denk vor allem an dich. Es ist seelisch, sagt er. Es ist menschlich, also weltlich und menschlich. Das ist das, was unser Herz normalerweise immer ruft. Und wer denkt an mich? Und wer beachtet mich? Und wer fragt mich? Keiner. Keiner ist für mich da, außer mich oder mir. Das ist das ganz normale Programm. Also einerseits das normale Weltprogramm, extrem zugespitzt im Jahr 2018, 2017 auch schon, 2016 auch schon, in unserer Zeit sehr zugespitzt, idealisiert. Du musst auch an dich denken. Du kannst nicht immer für andere da sein. Du musst dich mal frei machen. Von dem ganzen engen Korsett von Verantwortung. Muss mal ausbrechen. So, und aber noch etwas. Dämonisch übersetzt Schlachter. Und da steht Daimonides. Das kann man übersetzen mit dämonisch oder teuflisch. Das ist auch ein richtig scharfer Begriff. Und ja, das, was unser Herz uns sagt und was unsere Zeit uns sagt, das sagt der Teufel als allererster. Der sagt, ihr werdet sein wie Gott. Nein, ihr werdet nicht sterben, wenn ihr von dieser Frucht esst. Nein, ihr werdet sein wie Gott. Du hast was Besseres verdient. Gott will dir das nur vorenthalten. Das hat Satan als Schlange gesagt. Und das ist auch sein Programm. Das ist, Gott ist nicht so, wie er sich mal darstellt. Gott will nicht dein Bestes. Bei Gott musst du dich unterordnen. Bei Gott musst du dich ausliefern. Ich glaube, ich habe es ja schon einmal erwähnt. Wisst ihr, was das erste und einzige Gebot der offiziellen Satanskirche ist? Tue, was du willst, dies sei das ganze Gesetz. Das erste und einzige Gebot der Satanisten ist, tue, was du willst. Das ist das ganze Gesetz. Also, dieses Ich ist völlig ungeistlich, ist nicht von Gott, ist das Gegenprogramm zu Gott. Das Programm vom Teufel ist das Programm deiner alten Natur, deines alten Herzens und das Programm dieses Zeitalters. Das normale Weltprogramm. Wenn du davon dich wieder hast prägen lassen, wenn du merkst, ja, das stimmt, dann such dir Hilfe. Dann sag vor allem Gott erstmal, okay, ich gebe es zu. Zumindest in diesem Lebensbereich verfalle ich immer wieder in genau das, in dieses teuflisch-menschlich-weltliche Denken, in diese Herzenshaltung. Herr, bitte verändere mich wieder. Ich war doch schon mal weiter. Ich weiß nicht, warum das ist, ist auch nicht so wichtig, sondern bitte zeig mir, wie ich weiter erwachsen werde, wie ich da wieder rauskomme. Bitte begleite mich und zeig mir bitte auch gute Geschwister, die mich von Zeit zu Zeit gut beraten oder mal wachrütteln oder mich auch mal anschieben, wo ich träge werde, dass ich nicht bei diesem Ich hängen bleibe. Dass ich schaue auf den Herrn, dass ich schaue auf meinen Nächsten. Das ist das Programm, was Gott dagegen setzt. Und Jakobus fasst dann nochmal zusammen, denn wo Neid, also Eifersucht und Selbstsucht ist, was ist da? Da ist Unordnung und jede böse Tat. Also, er sagt, dieses Ich-Ich-Ich-Programm fördert zuerst Unordnung. Und das Wort für Unordnung bedeutet auch Zerrüttung. Oder bedeutet Aufstand, Rebellion, Auseinanderbrechen. Ihr kennt diesen bekannten Vers aus 1. Korinther 14, 33. Ganz spezieller Kontext von Gemeindeversammlung, also von Gottesdienst. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Versammlungen der Heiligen. Also auch in unseren Versammlungen, in unseren Gottesdiensten soll sich Gott als Gott des Friedens und das Gegenprogramm ist Unordnung darstellen. Also wir sollen einen unordentlichen Gottesdienst haben, weil das Gottes Wesen entspricht. Und nochmal, das Gegenprogramm zur Unordnung ist Frieden. Manchmal, wenn es um den Hausputz geht, könnte man das anzweifeln. So ein Familienhausputz, wo man, naja, also manchmal ist vielleicht Chaos auch eher Frieden und Harmonie. Wir wissen, als hoffentlich halbwegs reif Erwachsene, naja, das stimmt eigentlich nicht. Das stimmt nur kurzfristig. Also, Unordnung, da geht es aber letztlich nicht darum, dass unsere Zimmer oder unsere Küchen schön aufgeräumt und geputzt sind. Das ist nicht das Kernthema hier. Sondern, dass Gott uns gute Ordnung vorgibt. Dass Gott auch möchte, dass wir nach guten Ordnungen suchen. Dass wir nicht alles irgendwo aus dem Hut zaubern und alles mal irgendwie bunt und anders machen, sondern dass wir gucken, was sind gute Ordnungsstrukturen für die wichtigen Bereiche des Lebens, auch des geistlichen Lebens. Und das Gegenprogramm nochmal ist Satan. Satan, genannt der Durcheinanderbringer. Also der Chaosstifter, könnte man sagen. Der die Ordnung kaputt machen will. Und Egoismus zerstört gute Ordnung. Wir sehen das ganz krass in diesem Jahr, 50 Jahre nach 1968. 68 ist so das Symboljahr der linken Studentenaufstände, die dann unsere Gesellschaft umgekrempelt haben in den letzten 50 Jahren. Also kaum einer von uns kann sich noch vorstellen, wie das Leben in Deutschland vor 68 war oder auch vor 1970 noch war, im Vergleich zu heute. Die 68er sind ausgezogen, um die alte Ordnung zu stürzen, um sie durcheinander zu bringen. Das war ganz offiziell das erklärte Programm ihrer philosophischen Vordenker, der Frankfurter Schule und der Leute selbst, die dann in die Gesellschaft hineingegangen sind, um alles zu Fall zu bringen, was noch an alter Ordnung da ist. Ganz zentral gehört zum Beispiel dazu Familie. Ist nicht der einzige Punkt, aber ein ganz zentraler Punkt. Gott schenkt Familie als seine gute Ordnung. Gott sagt, das Leben von Mann und Frau, dafür schenke ich einen Rahmen, der ist gut, das ist die Ehe. Und oft schenkt er in diesen Rahmen hinein auch Kinder. So, das ist Familie. Wenn ich auf Egoismus programmiert bin, kann ich nicht Teil einer Familie sein und bleiben. Das funktioniert nicht auf Dauer. Denn entweder ich mache die Familie kaputt oder die Familie schmeißt mich irgendwann raus, weil es nicht miteinander zu handeln ist. Wenn ich immer an mich denke, kann ich nicht Teil einer Familie sein. Wenn eine Frau eine Mutter ist, dann muss sie ganz viel an andere denken. Muss sie ganz viel von ihrer Liebe und Energie und ihrer Zeit hingeben für die anderen. Und das kriegt sie nicht bezahlt. Finanziell lohnt sich die Nummer überhaupt gar nicht. Wenn ein Mann Ehemann und Vater ist, dann muss er ganz viel hingeben und an die anderen denken, sonst ist er ein ganz grässlicher Ehemann und Vater. Und wenn Kinder in dem Stadium bleiben, wo sie immer nur an sich denken, dann wird es ganz schwierig in der Familie. Ist klar, irgendwann sind sie ganz klein und dann ist das noch das Programm, aber sie müssen lernen von den Großen. Ich muss weg von mir selber. Ich muss dran denken, was kann ich Mama oder Papa Gutes tun? Wie kann ich denen eine Freude machen? Wie kann ich denen helfen? Das ist das Wichtigste. Merkt euch das, Kinder. Dann bringt ihr ganz viel Freude mit in eurer Familie. So, die 68er sind ausgezogen, diese Ordnung von Familie zu zerstören. Erstmal zu erklären, die Männer sind böse, weil sie leiten. Sie unterdrücken, sie nutzen aus. Die Frauen sind ausgenutzt und ausgebeutet und misshandelt und sind auch ein bisschen dumm, wenn sie Mütter und Ehefrauen werden. Weil sie sollen sich doch selbst verwirklichen. Sollen sich selbst entdecken. Nichts Festes, nichts Verbindliches. Frei und ungezwungen. Die Kinder sind doch auch unterdrückt von den Erwachsenen. Weil die Erwachsenen sagen ihr, was sie tun sollen, was sie nicht tun dürfen. Kinder, befreit euch, macht Revolution gegen die Erwachsenen. Also macht das nicht. Das haben aber diese Denker gesagt und sagen sie bis heute. Und wir sehen, es ist eine äußere Ordnung, die ziemlich erfolgreich zerstört wurde in weiten, weiten Teilen. Sogar bis weit in bibeltreue christliche Kreise hinein. Und das ist nur ein Aspekt von Ordnung, der zerstört werden sollte. Warum? Es ging immer um mich. Was soll ich für diese Gesellschaft tun? Ich will gar nicht für diese Gesellschaft tun. Was tut diese Gesellschaft für mich? Was soll ich für meine Familie tun? Was tut meine Familie für mich? Was kann ich einfordern? Was kann ich für meine Gemeinde tun? Ach, was tut die Gemeinde für mich? Die ist doch ein Dienstleister. So, das ist genau dieses Programm. Und seit 50 Jahren haben wir das als politische Leitlinie. Und wir müssen uns klar machen, so ist dieser Text von Jakobus, er ist geschrieben im ersten Jahrhundert und ist für alle Zeiten, bis der Herr wiederkommt, absolut gültig. Aber in unserer Zeit hat es eine ganz besondere Dramatik. Denn der Mainstream, also das, was normal ist in Gesellschaft, was normal ist im Fernsehen, was normal ist in Kindersendungen, Erwachsenensendungen, Büchern, das ist nämlich genau dieses Gegenprogramm. Ich, meiner mich. Ich find's aber schön, ich will's aber so, ich will das aber nicht. Und das macht kaputt. Das fördert Unordnung und damit auch Unfrieden. Wir sehen das, als dann so diese Wirkungen der 68er so langsam zum Tragen kamen. Und es hieß, Scheidungen, also Trennung von Ehepaaren sollten viel einfacher gemacht werden. Weil es ist auch besser für die Kinder, weil es ist ja besser, als wenn sie dauernd mit diesem Streit leben. Und heute brauche ich nicht mal einen geistlichen Blick, sondern nur einen Blick auf die wissenschaftlichen Daten zu sagen, nein, das war absolut falsch. Denn die Trennung der Eltern traumatisiert Kinder eigentlich immer. Es hinterlässt immer tiefe Narben bei Kindern, bei den Erwachsenen sowieso. Und das nehmen sie mit in die Zeit, wenn sie erwachsen werden. Und das prägt die nächste Generation mit. Man hat gesagt, Kinder sollten nicht mehr so viel zu Hause sein, weil die Eltern ja immer wieder das Gleiche reproduzieren, wie sie selber leben, so diese enge Kleinfamilie. Jemand, der das bis heute behauptet, ist übrigens Hillary Clinton. Deshalb sollten sie raus und ganz viel vom Staat erzogen werden und in der Schule und in der Tagesgruppe ganz viel fremdbetreut werden. Und wir wissen heute, nein, das hinterlässt ganz krasse Schäden bei den Kindern. Und das macht seelisch verkrüppelte Erwachsene. Und das macht die nächste Generation kaputt. Und so weiter und so fort. Wir sehen, diese Unordnung hat schon hier auf Erden krasse Folgen. Geistlich ist es umso katastrophaler. Jakobus macht deutlich, das ist dadurch ein Türöffner für jede böse Tat. Wozu sind die äußeren Ordnungen da? Sie bringen ja nicht zum Heil. Also eine Familie sorgt nicht dafür, dass ich mich bekehre. Auf jeden Fall nicht, weil es eine Familie ist, automatisch. Auch, dass wir eine staatliche Ordnung haben, sorgt nicht dafür, dass ich jetzt ein Christ werde oder ein besserer Christ werde. Nein, aber das Ganze hat noch eine Schutzfunktion. Es hält das Böse noch ein Stück zurück. Und dort, wo ich Ordnung dekonstruiere, auseinandernehme, kaputt mache, Ordnung, die Gott geschaffen hat, sowas wie Deiche, kennt das am Meer, sind so Hügel, so Deiche, die dafür sorgen, dass das Meer nicht sofort das Land überfluten kann. Sie halten das noch ein bisschen auf. Und so ähnlich sind diese äußeren Ordnungen auch. Und durch den Egoismus, durch die Selbstsucht, durch das Ich-Ich-Ich-Programm werden diese Ordnung zerstört und damit wird der Deich abgerissen und die Flut von allem Bösen hat freie Bahn. Das ist das Programm. Im Römerbrief, in diesem ersten Abschnitt, wo es um Gottes Zorn geht, heißt es von denjenigen, die Gottes Zorn auf sich ziehen, weil sie Gott erkennen, ihn aber nicht verherrlichen, ihm auch nicht danken, sondern und sie beten dann irgendwelche Gegenstände an oder Tiere oder Menschen. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Toren geworden. Das ist das Programm. Indem ich glaube, dass ich weise bin, mich aber auf dieses Ego-Programm verlasse, werde ich ein Tor. Und damit mache ich die Tür auf für das ganze Böse. Und damit bringe ich ganz viel Leid in mein Leben und auch in meine Umgebung. Der unreife Christ. Wir kommen zum dritten Punkt. Und es ist schön, dass dieser Abschnitt damit endet. Das ist nämlich der reife Christ. Das sind die Verse 17 und 18. Also nochmal, das ist die Weisheit, die nicht von oben kommt, die irdisch, seelisch, dämonische, die Neid und Selbstsucht befördert, die Ordnung zerstört und die Tür aufmacht für das Böse. Gegenprogramm, die Weisheit von oben, aber ist erstens. Was ist sie erstens? Sie ist rein, heißt es hier. Das Wort kann man auch mit keusch übersetzen. Sie ist unverdorben. Sie ist nicht, naja, so ein bisschen so ein Krams aus der Bibel und da haben wir noch ein paar gute Konzepte dazu gepackt. Sie ist unverfälscht. Sie ist völlig von oben, diese Weisheit. Also nochmal, ich brauche nicht Gottes Wort und um geistlich reif zu werden. Wir haben das im Timotheusbrief nochmal gesehen. Das ist die Vollausstattung für alle guten Werke, für alle guten Taten. Für unser ganzes Christenleben ist Gottes Wort die Vollausstattung. Und daher ist diese Weisheit rein, unverdorben, nicht angerührt von Menschen, nicht verformt. Und dann ist sie friedfertig. Und dies friedfertig ist angelehnt an das Wort, was in der Bergpredigt steht. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Also Matthäus 5, Vers 9. Friedfertig heißt nicht harmoniesüchtig. Das ist wichtig, dass wir es unterscheiden. Harmoniesüchtig bedeutet, ich halte den Mund, wo die Wahrheit verfälscht wird. Ich gehe Konflikten aus dem Weg, weil ich es gern so ruhig und entspannt haben möchte. Das haben wir auch in einigen der letzten Predigen nochmal näher beschaut. Das können wir sagen, ein Softie. Jakobus meint ja nicht in diesem Sinn Softies, die das Komplizierte oder Unangenehme vermeiden. Friedfertig bedeutet, dass sie sich danach ausstrecken, dass echter Friede ist. Und echter Friede funktioniert nur auf Basis von Wahrheit. Und Wahrheit, wo Wahrheit verdreht wird, da kann sowieso kein echter Friede sein. Da muss das erstmal geklärt werden. Aber sie streben danach, dass Frieden ist. Sie kämpfen nicht, weil sie so Spaß an Krawall haben. Aber sie nehmen das mit in Kauf. Ja, sie haben vielleicht auch Freude am Kämpfen. Aber sie wollen Frieden. Das ist wichtig. Und da sehen wir, das ist eine Herzenssache. Das kann ich nicht einfach daran festmachen, du musst halt diese und diese Werke machen, dann sieht man, du bist friedfertig. Das ist sehr speziell und in die Situation hinein. Es geht um eine Herzenshaltung dahinter. Sie sind gütig, bedeutet auch milde. Wir sehen, das hängt eng zusammen. Sie wollen nicht, komme was wolle, noch mal draufschlagen. Sondern sie wollen gnädig sein, so könnte man das auch übersetzen. Gnädig. Sie lässt sich etwas sagen, diese Weisheit von oben. Nochmal Sprüche 1, Vers 7, hatten wir vorhin schon. Achten wir mal auf den zweiten Teil besonders. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Eins der Kernprobleme dieser Weisen und Verständigen ist, dass sie sich halt für weise und verständig halten und sich deshalb nicht mehr sagen lassen. Wir müssen als Christen immer bereit sein, dass wir noch Schüler sind. Nochmal, wir sind nicht fertig. Also wenn wir fertig sind, ist das ein ernstes Problem. Aber wir sind noch nicht abgeschlossen. Das sind wir definitiv nicht, solange wir hier auf Erden sind. Wenn Gott uns noch hier lässt, sind wir noch nicht im Reifungsprozess abgeschlossen, ganz einfach. Und wenn ich eine gute Herzenshaltung habe, dann freue ich mich darüber, wenn ich ernsthaft über etwas belehrt werde. Wenn ich wirklich mitgenommen werde und mir eine Tür aufgeschlossen wird in Gottes Wort, dann freue ich mich darüber. Wenn ich korrigiert werde, ist das nicht immer angenehm. Aber ich prüfe das und wenn es ein Fundament hat, dann freue ich mich auch. Warum? Weil ich dadurch weiter wachse. Ich sage, ja, ich will doch erwachsener werden, ich will doch reifer werden. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Ich sage, super, wenn das hilft, dann nehme ich das. Das ist wie das Kind, was seine Vitamine nehmen soll. Und sagt, die schmecken aber nicht. Aber ich möchte groß und stark werden. Deshalb esse ich das Gemüse jetzt trotzdem auf. Na gut. Und ich freue mich drüber, aber ich merke schon, wie es mir mehr Kraft gibt. So in diesem Sinne. Also, sie lässt sich etwas sagen. Das heißt nicht, dass man zu jeder ruppigen Kritik, zu jedem Gepöbel Ja und Amen sagt. Das ist damit auch nicht gemeint. Aber sie lässt sich etwas sagen, wo es wirklich etwas zu sagen gibt. Sie ist offen und sagt, ja, erklär mir das besser. Habe ich das falsch verstanden? Hilf mir. Sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Also nochmal, wie friedfertig und gütig, barmherzig. Sie freut sich nicht über das Leid anderer, ganz im Gegenteil. Sie erbarmt sich. Sie erbarmt sich, wo Leid und Not ist. Das ist Teil dieser Herzenshaltung. Willst du ein reifer Christ sein? Strebe nach Barmherzigkeit. Strebe danach, und da sehen wir wieder Gegenprogramm zum Egoismus. Was kann ich dem anderen Gutes tun? Was braucht sie? Was braucht er jetzt? Sei es bei unserem Partner, bei unseren Kindern, bei unseren Geschwistern und bei allen anderen. Was braucht Person XY wirklich und was kann ich wirklich Gutes tun? Nicht immer das, was die anderen wollen. Unparteiisch. Das ist auch etwas, was die Bibel immer wieder als geistliche Frucht erwähnt. und niemand übervorteilen. Also nicht Parteiung machen, das ist halt meine Clique und die behandle ich halt 3 Spuren besser als alle anderen. Das kann schnell passieren, aber das ist geistlich nicht gut. Gut ist, versuchen allen gleich offen gegenüberzutreten, niemand zu übervorteilen. Und ganz entscheidend, eins der Kernprobleme dieser angesprochenen Gruppe von unreifen Christen, frei von Heuchelei. Wir könnten sagen, frei von Geprotze und Angeberei im geistlichen Sinne. Frei von Fassadenkultur. Oder immer freier. Wir schaffen es wahrscheinlich nicht ganz ohne Fassade zu leben. Das kriegen wir nicht hin. Aber immer bewusster, was von uns Fassade ist und immer klüger damit umgehen. Also meine Verpackung, das, was ich nach außen zeige, wo aus ich von frommer Christ bin, das ist nämlich auch dieses Programm. Es sind nicht nur die, die mit Worten damit protzen, sondern auch die, die durch ihren Lebenswandel immer anderen zeigen wollen. Wir wissen, das ist eigentlich das Pharisäerprogramm, was ich für ein toller Christ bin. Wie ich mich dann zu bestimmten Anlässen anziehe, um besonders geistlich zu sein und zu bestimmten Anlässen anders rede als sonst, um anderen zu zeigen, wie geistlich ich bin, das ist Heuchelei. Er sagt, die Weisheit von oben. Und so mehr du geprägt bist von Gottes Willen und von Gottes Wort, umso mehr legst du das ab. Umso freier wirst du davon, von dieser äußeren Show. Also, wir können zusammenfassen, ich kenne meine eigene Begrenztheit an. Das heißt, ich bin ein reifer Christ. Ich lasse mich belehren. Ich weiß noch nicht alles. Ich kann noch nicht alles. Ich bin kein geistlicher Supermann. Wir sollen auch ehrlich sagen, okay, ich bin, soweit ich es erblicken kann, auch kein geistliches Baby. Das ist nicht hochmütig, das zu sagen, nach einer ehrlichen Prüfung. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich bin begrenzt. Erstens. Dann, ich möchte Gutes tun für andere. Das ist menschlich nicht der Normalfall. Nochmal. Der Normalfall ist ich, mein Vorteil, wer mag mich, wen beeindrucke ich damit, blablabla. Das andere ist, ich schaue auf den anderen. Also ich schaue auf Gott und ich schaue auf meinen Nächsten. Das zeigt sich in Güte, Barmherzigkeit, Frieden und Unparteilichkeit. Es geht mir um den anderen und immer weniger um mich. Und ich bin echt und pflege keine Scheinfassade. Beziehungsweise immer weniger. Und immer öfter erwische ich mich dabei, wie ich doch noch sowas anfangen will. Nein, das ist Heuchelei, das ist nicht gut. Ja, und das alles, das passiert nicht mit einem Fingerschnippen, sondern das Ganze braucht Training. Ja, tatsächlich Training. Jakobus 3, Vers 18 heißt es in unserem letzten Vers, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Was ist denn die Frucht der Gerechtigkeit? Dieser Begriff taucht mehrmals im Neuen Testament auf. Und Hebräer 12 zeigt uns nochmal, dass diese Frucht der Gerechtigkeit Reife und Pflege braucht. Da geht es um die Züchtigung, die durch Gott geschieht an uns. Also wo Gott uns diszipliniert, erzieht und korrigiert. In Vers 11 heißt es da, alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude. Also wir können sagen, alle Züchtigung und Erziehung ist erstmal nicht angenehm. Ist unangenehm, da freue ich mich erstmal nicht drüber, im ersten Moment. Wenn ich nur an jetzt denke, sage ich, das ist total blöde. Aber ich soll weiterdenken. Sondern der Traurigkeit zu sein. Danach aber, also langfristig, gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Das ist der gleiche Begriff. Denen, die durch sie geübt worden sind. Also, ich brauche diese Veränderung von Gott und das passiert meist nicht von heute auf morgen. Das ist der Normalfall. So wie ein Kind auch nicht von heute auf morgen erwachsen wird. Das wäre auch sehr außergewöhnlich. Ich brauche dieses Training, ich muss mich an Gott wenden und sage, Herr, bitte veränder mich. Stell mir treue Leute zur Seite, die da mit dran wirken und zeig mir auch, was ich selber tun kann. Ich bin nicht nur der hinhält, so wie keiner von euch Kindern sagen kann, Eltern, ihr müsst mich halt erziehen, damit ich mich besser benehme. Das ist keine gute Idee. Eure Eltern erziehen euch. Aber jeder soll ja seinen Teil mit dazu tun, so viel wir können. Danach streben, dass dieses alte Programm immer mehr in den Hintergrund gerät und dass die Weisheit von oben, das neue Herzensprogramm, was echte Werke des Geistes hervorbringt, echte Frucht der Gerechtigkeit, dass das immer größer wird. Ja, wie ist das mit unreifen Kindern? Wie ist das mit unreifen Teenagern? Das sind also die Klassiker, Klischees, die sich nicht im Alter entsprechend benehmen. Was brauchen die? Ja, heute wird man sagen, Ritalin brauchen die vor allem und Schulsozialarbeiter. Nein, das ist aber Quatsch. Sie brauchen Erziehung, Prägung, Korrektur. In Liebe. Erziehung, Prägung, Korrektur in Liebe. Das ist das, was sie brauchen. Sie brauchen etwas mehr Aufmerksamkeit als die anderen. Das heißt, wir sollten uns fragen, auch im Geistlichen, wo finde ich solche Förderung? Ich sage, ja, in diesem oder jenem Bereich meines geistlichen Lebens habe ich so Kleinkindphasen manchmal, also Kleinkindattitüden oder Babyattitüden. Wo finde ich Hilfe? Wo finde ich Hilfe? Hier in meiner Gemeinde, in meinem Umfeld? An wen würde ich mich wenden? Und letztlich sind es zwei Aspekte, wo ich Förderung bekomme. Am Wort, ganz klar, das ist auch das Zentrale, und im Vorbild. Such dir einen Bruder, such dir eine Schwester, die in diesem Lebensbereich, wo es dir so schwer fällt, nicht das Egoismusprogramm zu fahren, vorbildlich ist. Und Gott arbeitet ganz viel mit diesen Vorbildern. Die ganze Bibel ist voll mit Vorbildern und Negativvorbildern. Und Gott stellt uns zusammen als Gemeinde, in gemeinsame Jüngerschaft, dass wir auch da aneinander lernen. Also, wo finde ich solche Förderung, ist die eine Frage. Und die andere Frage, wo biete ich solche Förderung? Wer in meinem Umfeld braucht meine Hilfe bei der Reifung in dem einen oder anderen Aspekt? Und das ist Jüngerschaft, das ist Gemeindeleben, das ist Seelsorge. Das gehört alles fest zusammen. Es gibt nicht den einen Gemeindeseelsorger, der sich dann halt um alle kümmert. Ah, Seelsorge, gehst du mal hier zu ihr oder zu ihm. Nein, so läuft das Programm nicht. Sondern diese Aufgabe, einander zu fördern, dass wir reifer und erwachsener werden, ist auch nicht die Aufgabe von einem Vorturner auf der Kanzel oder so, sondern unsere gemeinsame Aufgabe. Wir brauchen alle einander. Überlegt mal, warum stellt Gott diese Gemeinde so zusammen, wie er es macht? Das ist eine grundlegende Frage. Warum stellt er so unterschiedliche Menschen mit so unterschiedlichen Biografien, Erfahrungen, Vorlieben, Geschmäckern und so weiter und so fort zusammen als eine Gemeinde? Weil es richtig so ist. Weil wir einander brauchen, weil Gott Maßarbeit macht. Und jeder von uns ist auch wichtig für jemand anders. Und jeder von uns braucht auch jemand anders hier. Als Gesprächspartner, als Ratgeber, als Vorbild, auch als Schleifstein. Jeder von uns braucht auch jemand aus der Gemeinde, der ihm liebevoll auf die Finger haut und sagt, Bruder, was ist los? Wir brauchen einander. Und deshalb ist es sehr ermutigend, dass Jakobus zwar einerseits so scharf warnt und auch darauf hinweist, wie ernst das zu nehmen ist, aber auch klar macht, das bedeutet nicht, dass wir deshalb keine Christen sind. Wenn es uns egal wäre, wenn wir verharren in diesem Status, dann müssen wir uns ernsthaft nochmal selber prüfen. Wenn das unser Dauerprogramm ist und wir sagen, ja, das ist richtig so, dass ich so ein super Christ bin. Und wenn du erstmal geistig erwachsen bist, dann erkennst du auch, was für ein toller Hecht ich bin. Aber er macht auch deutlich, ja, ich kann echter Christ sein und ich kann auf diesen falschen Pfad geraten. Und es ist gar nicht mal so selten. Es ist gar nicht mal so selten. Und er macht aber auch deutlich, es kann anders laufen. Es soll anders laufen. Das ist realistisch möglich. Es gibt diese Weisheit von oben. Und wenn wir zu Gott gehören, haben wir den Heiligen Geist, der in uns wirkt und an uns arbeitet. Und dann ist dieser Wechsel möglich. Auch wenn wir sagen, ja, Herr, ich will es vor den anderen zwar nicht zugeben, aber ganz ehrlich, ich bin in diesem Punkt ein geistliches Baby. Immer ich will jetzt sofort. Ich will das nicht mehr weitermachen. Du kannst mich verändern und du stellst mir auch noch Menschen zur Seite, die du dafür gebrauchst. Und vor allem sprichst du durch dein Wort in mein Leben. Danke dir dafür. Das ist ermutigend. Es geht nicht um die A- und die B-Christen. Also die, die es richtig toll machen und die anderen, die ihr Leben halt so dahin vegetieren. Nein, lass dich verändern. Bleib nicht dabei. Mach keinen Stillstand als Christ. Das ist ein No-Go. Das geht überhaupt gar nicht. Kein Stillstand als Christ. Lass dich verändern. Lasst uns danach streben, dass wir als Christen erwachsener werden, reifer werden, klüger werden in Gottes Augen, dass wir dafür vorbereitet werden, mehr Frucht zu tragen, die wirklich geistlich ist. Und dass wir dadurch ein beweiskräftiges Zeugnis sind, ein beweiskräftiges Leben führen. Dass die anderen auch um uns herum, die keine Christen sind, immer mehr erkennen, ja, der schaut immer mehr auf die anderen. Der nimmt sich immer mehr zurück. Der gibt seine Zeit, seine Liebe, seine Hingabe, das alles, was er hat, immer mehr für andere statt für sich selbst. Das ist ganz komisch. Und er lässt das gar nicht mal raushängen. Im Gegenteil, der versucht das sogar ganz, ganz unprotzig zu machen, einfach um für den Nächsten da zu sein. Das ist ein starkes Zeugnis. Alle christliche fromme Show, die wir uns ausdenken können, wird früher oder später entlarvt. Als Heuchelei, als Religionskarneval. Es wird sichtbar, was in uns ist, an dem Äußeren. Und so passt das auch zu diesem heutigen Sonntag. Epiphanias, dieses Fest, erinnert uns nämlich an die Sichtbarwerdung Christi. Dass unser Herr sichtbar wird als der, der er ist. Da wird daran gedacht. An dem Äußeren wird sichtbar, wer steckt da drin in diesem Menschen? Wer ist dieser Mensch, dieser Jesus? Und auch an uns wird sichtbar, an den äußeren Werken, was steckt in uns drinnen? Wie weit sind wir gewachsen? Wie echt sind wir? Ihr Lieben, nicht stehen bleiben. Lasst uns gegenseitig unserem Wachstum dienen und lasst uns auch den Mut haben für eine ehrliche Selbstdiagnose. Denn nur mit einer ehrlichen Selbstdiagnose können wir auch sagen, jetzt gehen wir es an. Jetzt will ich aber erwachsen werden. Jetzt will ich aber nicht mehr ein Kind bleiben. Jetzt reicht's aber. Jetzt will ich aber groß werden. Amen.